Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Was war das wohl für ein Tag, als die Dinos starben? Vor 66 Millionen Jahren. Das ist schwer zu sagen, aber Forschende haben sich jetzt zumindest auf die Jahreszeit festgelegt. Frühling. Ein europäisches Forschungsteam hat sich dafür gut erhaltene Fischfossilien genauer angesehen. Die Fische, die in Nordamerika lebten, starben kurz nach dem Meteoriteneinschlag. Sie wurden sozusagen lebendig begraben. Die Forschenden konnten die Knochenstruktur dieser Fossilien detailliert untersuchen. Die Fische starben, als die Knochen in einem bestimmten saisonalen Wachstum waren. Bei allen untersuchten Fischen zeigte sich, dass auf der Nordhalbkugel gerade Frühling war. Bestimmte Tiere auf der Südhalbkugel, die sich schon auf den Winter vorbereitet hatten und nicht direkt vom Meteoriteneinschlag betroffen waren, könnten eine höhere Chance gehabt haben, die Katastrophe zu überleben. Das soll jetzt genauer untersucht werden. Eine Reise zu den riesigen Eisbergen der Antarktis. Das ist für viele Menschen ein Lebenstraum. Aber dieser Traum schadet dem Eis rings um den Südpol. Denn Reisende und Forschende verursachen in der Antarktis Ruß. Vor allem, weil sie Dieselmotoren betreiben für ihre Schiffe und Forschungsstationen. Ein Team von Wissenschaftlern hat nun Schneeproben von 28 verschiedenen Orten der Antarktis untersucht, um herauszufinden, wie viel Ruß aus Abgasen sich dadurch ablagert. Diese Ablagerungen führen dazu, dass der Schnee etwas dunkler wird. Damit erwärmt er sich im Sonnenlicht leichter und schmilzt. Laut den Forschenden sind solche Verfärbungen an beliebten Touristenorten der Antarktis für etwa 23 mm mehr Schneeschmelze im Sommer verantwortlich. Rund um Forschungsstationen ist es noch mehr. Das sei zwar im Vergleich mit den Schäden durch den Klimawandel nicht viel, es lohne sich aber trotzdem unbedingt, Tourismus und Forschung in der Antarktis auf saubere Energieform umzustellen. Kopfschmerzen oder Fieber? Das sind Symptome, bei denen viele Menschen zu Paracetamol greifen. Manche lösen eine Brausetablette mit dem Schmerzmittel in Wasser auf. Das kann aber ganz schön gefährlich sein, vor allem wenn man mehrere Tabletten am Tag nimmt. Darauf weist ein internationales Forschungsteam in einer neuen Studie hin. Denn damit sie ordentlich sprudeln, enthalten die Tabletten oft Salze und damit Natrium. Die Forschenden rechnen vor, dass Patienten, die die tägliche Maximaldosis an Paracetamol durch salzhaltige Brausetabletten zu sich nehmen, damit auf mehr als 3 Gramm Natrium kommen. Das ist deutlich mehr als die gesundheitlich unbedenkliche Höchstmenge von 2 Gramm Natrium am Tag. Zu viel Natrium kann zu Bluthochdruck, Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Eine Auswertung von Daten aus britischen Hausarztpraxen zeigte, dass Personen, die salzhaltige Paracetamol-Brausetabletten verschrieben bekamen, ein höheres Risiko für diese Erkrankung hatten. Besonders groß war die Gefahr für Menschen mit hohem Blutdruck. Die Forschenden raten deshalb, auf Brausetabletten ohne Salz auszuweichen. Werbeverbote, Sicherheitshinweise auf den Verpackungen, hohe Steuern. Mit solchen Maßnahmen versuchen Regierungen auf der ganzen Welt, den Konsum von Tabak einzuschränken. Aber die Tabakindustrie findet immer wieder Wege, das zu umgehen. In einer neuen Studie weisen Forschende jetzt auf geheime Verträge zwischen Zigarettenherstellern und dem Einzelhandel hin. Mit diesen Verabredungen bekommen Einzelhändler von der Industrie Sonderkonditionen, Geschenke und Geld. Im Gegenzug verpflichten sie sich, Tabakprodukte so zu platzieren und zu bewerben, dass sie gut gesehen und viel gekauft werden. Zu den Verträgen gehört demnach auch, dass Einzelhändler bestimmte Mengen verkaufen müssen, weshalb es oft Rabattaktionen gibt. Für die Tabakindustrie bedeutet das, dass sie die negativen Effekte von Preiserhöhungen durch Steuern und Werbeverbote ausgleichen kann. Gleichzeitig, so die Studie, wird der Einzelhandel damit zum Verbündeten der Tabakindustrie und beteiligt sich an Lobbyarbeit, um neue Einschränkungen zu verhindern. Methan gilt als zweitschädlichstes Treibhausgas nach CO2. Ein neuer Bericht zeigt jetzt, die tatsächlichen Emissionen sind weitaus höher als von Staaten offiziell gemeldet. Der neue Jahresbericht der Internationalen Energieagentur gibt an, dass im Jahr 2021 die Methanemissionen aus dem Öl-, Gas- und Kohlesektor um 5% gestiegen sind. Demnach sind die weltweiten Methanemissionen des Energiesektors um etwa 70% höher, als die von nationalen Regierungen vorgelegten Schätzungen angeben. Nach der Landwirtschaft ist der Energiesektor mit rund 40% für den zweitgrößten Teil des Methanausstoßes verantwortlich. Auch Lecks sind da ein großes Problem. Weltweit sind China, gefolgt von Russland und den USA, die Länder mit den größten Methanemissionen. Der Bericht betont, die Methanemissionen müssten stärker überwacht und gesenkt werden. Das hätte auch eine schnelle Wirkung auf die Begrenzung der globalen Erderwärmung. Bienen können fliegen und sich mit einem Stachel wehren, sind also auch bewaffnet. Bei Vögeln geht aber offenbar nur eines gut: Fliegen oder Waffe. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachjournal Ecology Letters, nachdem es sich mehr als 10.000 Vogelarten genauer angeschaut hat. Weniger als 2% davon hatten Waffen in Form von Knochenspuren an den Beinen. Und diese Arten waren keine besonders guten Flieger. Die Forschenden fanden das spannend und haben Computersimulationen gemacht. Die zeigen, dass die Sporen in der Evolution der Vögel offenbar kein Erfolgsmodell sind. Generell können Waffen zwar gut sein, um potenzielle Partner zu beeindrucken oder sich gegen Nebenbuhler zu wehren, bei den Vögeln bringen sie aber wohl eher Nachteile. Probleme bei der Flucht durch die Luft und einen höheren Energiebedarf. Wahrscheinlich haben sich in der Vogelwelt deshalb eher Dinge wie ein buntes Gefieder und Gesang durchgesetzt, um Partner anzuziehen.
Deutschlandfunk Nova.